Theodor Grutter ist Direktor des Ruhrmuseums in Essen, aber auch
Schalker durch und durch, sondern ich habe auch das Schalke-Museum in der Schalke Arena gestaltet. Das ist mir übrigens wichtiger als das Ruhrmuseum, dem ich hier vorstehe.
Und wie das alles zusammenpasst und was es im Ruhrmuseum zu entdecken gibt, das hat Harald Hau erfahren. Ich wünsche gute Unterhaltung auf die kulturelle Reise durch den Ruhrpott und mein Name ist Christel Kreischer.
Wenn am Abend die Sonne versinkt, vergessen die Arbeit, das Leben beginnt. Für das, was wir lieben, uns krumm gemacht. Wir lassen uns fallen, Kopf über in die Nacht. Hier hab ich gefangen und das gnadenlos. Aus euren Krallen komm ich nicht mehr los. Ich atme tief durch, denke egal. Euer Herz ist aus Gold, eure Zähne aus Stahl. Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht, kommt von euch nicht mehr los. Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich aufrecht hält. Wo nur die Freundschaft zählt, ihr seid das Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet bin ich. Zwischen Rhein und Weser, das Herz der Welt. Hier bist du keine Nummer, keiner sieht auf dein Geld. Eine grüne Oase zwischen Kohle und Stahl. Wenn wir zusammen feiern, ist uns alles egal. Ihr habt mich gefangen und das gnadenlos. Aus euren Krallen komm ich nicht mehr los. Ich atme tief durch, denke egal. Euer Herz ist aus Gold, eure Zähne aus Stahl.
Wir sind das Ruhrgebiet.
Die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht. Komm von euch nicht mehr los.
Wir sind das Ruhrgebiet,
die Droge, die mich aufrecht hält, wo nur die Freundschaft zählt. Ihr seid das Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet bin ich.
Professor Dr. Heinrich Theodor Grütter, man nennt ihn auch Theo in den Kreisen, hier habe ich gestern mitbekommen. Professor Dr. Heinrich, wie können wir uns jetzt ansprechen, damit das nicht so lang immer auszuufern hat? Erstmal Glück auf.
Ja, Glück auf, Theo reicht, weil das ist nicht nur mein Nenname, sondern mein Spitzname und ich glaube, unter Theo bin ich bekannt.
Museumsdirektor oder Mr. Ruhrgebiet in Sachen Museum? Es gibt ja noch einen anderen Mr. Ruhrgebiet, das wäre der Gerald Dün. Ihr habt keine Differenzen, im Gegenteil, ihr ergänzt euch.
Nein, wir ergänzen uns, wir sind gut bekannt, wir sind befreundet sogar. Und während der Regionalverband Ruhr ja, ich sag mal, die ganze Organisation und Verwaltung des Ruhrgebiets und auch die wirtschaftliche Entwicklung im Auge hat, haben wir die Kultur im Auge. Die Kultur und vor allem natürlich die Geschichte, die bedeutende Geschichte. Das Ruhrgebiet war mal bis zum Zweiten Weltkrieg der größte urbane Ballungsraum in Europa. Und wir haben durch den Bergbau, durch die Montanindustrie natürlich eine wirklich große Geschichte über 150 Jahre hinter uns gebracht, die vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig beleuchtet wird. Und das ist unsere Aufgabe, diese große Geschichte darzustellen und zur Ausstellung zu bringen.
Bevor wir auf die Geschichte von 1904 kommen, wollen wir noch mal ganz kurz was sagen. Sie kommen aus Gelsenkirchen-Buer und da kommt dieser, in Klammern, Monaco des Ruhrgebiets. Wer hat das gesagt?
Ja, das hat Manuel Neuer mal gesagt. Er sagte, Gelsenkirchen-Buer wäre das Monaco des Ruhrgebietes. Ich komme sogar nicht nur aus Buer, ich komme sogar aus Buer-Erle. Und das ist, würde man sagen, wirklich sowas wie das Herz von Gelsenkirchen. Ich bin auch stolzer Gelsenkirchener, weil Gelsenkirchen wirklich eine Arbeiterstadt durch und durch ist. Und hier in Essen, wir haben ja auch hier ein großes, ich sag mal, bürgerlichen Anteil. Also Gelsenkirchen ist proletarischer und da bin ich stolz drauf, aus dieser Stadt zu kommen. Aber ob Buer jetzt mit Monaco zu vergleichen ist, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem bin ich natürlich Freund von Manuel Neuer und dem Verein, dem er ursprünglich angehört hat. Und deswegen gehe ich da mit. Also dann sind wir eben das Monaco vom Ruhrgebiet.
Buer liegt dann nördlich vom Kanal, das habe ich mir auch mal sagen lassen. Nochmal zu Ihrem Namen, Theo Grütter. Grütter, habe ich jetzt recherchiert, war mal Bärenjäger oder Beschützer. Dann wird man unter Rodung, urbar gemachtem Raum, spricht man. Jetzt haben Sie noch eine andere Definition von Grütter.
Ja, da gibt es etymologisch so eine Erklärung unseres, die wir kommen eigentlich vom Niederrhein. Also die Familie kommt aus dem Dorf Bisslich, das gehört zu Wesel, genau gegenüber von Xanten. Aber ursprünglich kommt die Familie von einem Hof oben bei Bocholt. An der holländischen Grenze kommt die Familie her und unserer Kenntnis nach ist der Name Grütter, kommt von Grutmacher und Grutmacher heißt Bierbrauer. Also der Hof hatte wohl eine eigene Bierbrauerei und das ist unserer Kenntnis nach der Name. Übrigens die ehemalige Ministerin Frau Grütters kommt aus dem gleichen Ort bei Bocholt und auch sie dachte erst, Gutter hieße Kräuter, also kennt von Kräuter. Ich habe ihr erklärt, dass es eigentlich vom Bier kommt, also wir sind Bierbrauer.
Jetzt haben wir den Bogen gespannt zu unserem Sendegebiet, was ja sehr, sehr interessant ist.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Von fremden Ländern, anderen Menschen, ach, was klingt das schön. Doch wenn er mal ganz ehrlich ist, dann siehst auch du es ein. Schöner als zu Hause kann es nirgends sein. Ich denk so oft an Gelsenkirchen nur. Ich steh auf Schalke, den Fußball hier bei uns im Revier. Und am Sonntag mit dem Wagen in Zoo spazieren gehen, ach Gelsenkirchen, ich muss dich wieder sehen. Die weite Welt, das Abenteuer, ziehen dich hinaus. Doch irgendwie im Herzen, da bist du hier zu Haus. Das Ruhrgebiet, dein Heimatland, hier kamst du auf der Welt. Der Mensch braucht ein Zuhause, das ist es doch, was zählt. Ich denk so oft an Gelsenkirchen nur. Ich steh auf Schalke, den Fußball hier bei uns im Revier. Und am Sonntag mit dem Blagen in Zoo spazieren gehen. Ach, Gelsenkirchen, ich muss dich wiedersehen.
Theodor Grütter, jetzt zu Ihrer Herkunft, zu Ihrer Geschichte. Germanistik, Pädagogik, klassische Archäologie an der Ruhr-Uni Bochum, Honorarprofessor der Uni Duisburg-Essen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema 1904. Mir hat mal jemand gesagt, Gottes geliebte Gurkentruppe. Dann habe ich gesagt, das kann man doch über einen Verein nicht sagen. Jetzt muss ich wiederum sagen, ich bin 1860 München-Fan, ich kann das nachvollziehen. Was sagt denn Theo Grütter zu dieser Aussage?
Das stimmt alles, was man über Schalke sagt, stimmt erstmal. Also Schalke ist der größte Verein überhaupt. Ich bin Schalke-Mitglied, glaube ich, seit ich 6 Jahre bin. Ich bin als Gelsenkirchener, kann man gar nichts anderes machen. Also wenn Sie in Gelsenkirchen nicht Schalke-Mitglied sind, dann ist irgendwas falsch gelaufen in der Erziehung. Also wie man sagen, aber Schalke ist natürlich auch der größte Skandalverein der Bundesliga und wir steigen auf, wir steigen ab. Also dieses, wie man sagen, Janusköpfiger, dass wir mal alles sind, die Größten und die Schlechtesten in einem, das ist typisch Schalke. Ich bin nicht nur Schalker durch und durch, sondern ich habe auch das Schalke-Museum in der Schalke-Arena gestaltet. Das ist mir übrigens wichtiger als das Ruhr-Museum, dem ich hier vorstehe. Also Schalke ist alles und Schalke ist auf der anderen Seite auch katastrophal. Und diese Gespaltenheit, die haben wir in uns, aber da sind wir auch alle ein Stück stolz drauf.
Jetzt kann man ja durchaus sagen, eine Ergänzung bei der Ruhrkohle AG, also RAG AG, gibt es einen neuen Vorstandsvorsitzenden, Michael Kalthoff, dürfen wir durchaus mal sagen. Der ist auch Schalke 04-Fan. Was ergänzt sich denn da?
Ja, wir sind gut befreundet und er ist ja nicht nur Schalke-Fan, sondern ist ja auch für diese Anleihe zuständig, also im Vorstand, die er gerade mit dem Vorstandsvorsitz von Schalke Thälmann ausgegeben hat. Und es kann sogar sein, dass ich in meiner Pensionierung dort auch in den Aufsichtsrat eintrete und diese Aktivität auch unterstütze. Ich habe natürlich längst auch schon eine Anleihe erworben und ich kann auch allen Zuhörern nur empfehlen, dies zu tun, weil sie unterstützen damit den größten Verein Deutschlands.
Schalke 04, liege im Revier, Junge, da fällt dich nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele vom Revier, sag mich, was kann schöner sein? Ich tu für meine Kumpels ehrlich schwitzen, muss als Freund euch doch treu zur Seite stehen.
den Liebhuder auf den Flügel flitzen und er ins Gezorra sich im Kreisel drehen. Schalke 04, Liebe in Revier, Junge, da fällt dich nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele vom Revier, sag mich, was kann schöner sein? Hab ich manchmal ehrlich schon gewundert, dass da unten auf dem Rasen nichts mehr klappt. Sei du mal erst dreiviertel Jahrhundert, dann macht die Pumpe von dich auch so ein bisschen schlapp. Schalke 04, Liebe in Revier, Junge, da fällt dich nichts mehr ein. Schalke 04 ist vom Revier, sag mich, was kann schöner sein?
Jetzt haben Sie gerade, Theo Grütter, schon den richtigen Ansatz gebracht. Ab 1.12.2012 sind Sie Direktor des Ruhrmuseums, hier auf Zollverein. Was hat das im Vorfeld gebracht? Das Ruhrmuseum war ja nicht immer hier, sondern hier war ja eine Kokerei oder ein Bergwerk sogar.
Das ist richtig. Ich glaube, der Wandel von Zollverein, von dem ehemals größten Steinkohlenbergwerk der Welt zu einem Welterbe, ist erstmal fürs Ruhrgebiet eine großartige Geschichte. Also, was ich vorhin sagte, diese Region, die ehemals größte Urbanisation oder als Montanregion größte Region in Europa, hat durch diesen Welterbetitel erstmal eine Würdigung erfahren, wie es besser nicht geht. Und dann kam der glückliche Umstand, dass man aus dem größten Gebäude der Kohlenwäsche hier auf Zollverein das Ruhrmuseum gemacht hat. Also, dass die Geschichte dieser großen Region, diese große Geschichte hier auf Zollverein dargestellt wird, am besten Ort, den es dafür gibt, im besten Gebäude, den es dafür gibt. Und da fällt alles miteinander zusammen. Aber, wie Sie zu Recht sagen, bis zur Eröffnung im Jahre 2010, übrigens eröffnet wurde das Ruhrmuseum zusammen mit der Kulturhauptstadt im Jahre 2010, gab es kein Museum für diesen großen Ballungsraum. Und wir sind froh und dankbar, dass zur Kulturhauptstadt eben ein Museum für das Ruhrgebiet entstanden ist, das diese lange große Geschichte erzählt.
Das Ganze hat ja schon 1999 angefangen, da hat man schon die ersten Gedanken gehabt. Das hat sich dann hingezogen, der Umzug, hier nochmal auch an Fritz Pleitke nach oben, nochmal ein herzliches Glück auf, der ja dafür gesorgt, dass die A40 damals gesperrt worden ist, was ja überhaupt keiner geglaubt hat. Jetzt seid ihr umgezogen, aber ihr konntet doch nicht alles sofort mitnehmen, es hat ja bestimmt lange gedauert, ihr habt viele Leute dafür einsetzen müssen. Habt ihr irgendwo ein Depot noch gehabt oder habt ihr überhaupt noch ein Depot, wo ihr Ausstellungsstücke habt?
Also im Museum selbst sind die wichtigsten Stücke natürlich untergebracht. Ungefähr 5% werden ausgestellt, aber die anderen 95%, wir sprechen über mehrere Millionen Exponate und zusätzlich nochmal 4,5 Millionen Fotos, die das Museum erfasst, die sind natürlich nicht alle auf Zollverein untergebracht. Wir haben große Außendepots mit mehreren 1000 Quadratmetern in alten Lagerhäusern, in Schulkellern, übers Essener Stadtgebiet verteilt, aber auch in anderen Ruhrgebietsstädten. Und wir haben seit 2017 ein großes Schaudepot hier auf der Kokerei Zollverein in der ehemaligen Salzfabrik. Und ich glaube, weil es eben auch wie das Museum selbst in einem ehemaligen Industriegebäude untergebracht ist, mit den riesen Hallen dieser Salzfabrik, mit den sogenannten Bühnen, die dort existieren. Ich glaube, es ist eins der spektakulärsten Schaudepots und da sind unsere anschaulichen Exponate untergebracht. Das kann man übrigens auch besuchen im Rahmen von Führungen, im Rahmen von Gruppenführungen. Melden Sie sich an, schauen Sie sich diese Sammlung des Ruhrmuseums drüben auf der Kokerei an. Ist nochmal ein spektakuläres Ereignis.
Also hier der Hinweis besucherdienst@ruhrmuseum.de, das wäre das eine und natürlich die Homepage, über die man sich auch exzellent informieren kann, das wäre www.ruhrmuseum.de. Eine ausgezeichnete Homepage, muss ich wirklich sagen, ich habe da einiges wiederfinden können. Ich stelle mir gerade so vor, wenn Sie so viele Außenstellen noch haben, 95%, wer macht die Inventur?
Wir haben natürlich hier einen großen Stab von Wissenschaftlern. Ich bin ja nicht alleine. Und deswegen sind die Verdienste nicht nur auf mich zu münzen, sondern auf alle meine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier alleine mehr als ein Dutzend Wissenschaftler. Also wir haben Historiker, wir haben Geologen, wir haben Fotospezialisten. Wir haben auch Historiker für die vormoderne Geschichte. Also wir erzählen ja in unserem Museum nicht nur die Industriegeschichte, sondern auch die Geschichte der Römer von Xanten auf dem Weg zur Wareschlacht durchs Ruhrgebiet, von Karl dem Großen im Mittelalter. Also was war hier alles vor der Industrialisierung. Wir erzählen die Erdgeschichte, die Entstehung der Kohle und der ganzen Rohstoffe, die überhaupt die Voraussetzung waren, dass die Industrialisierung kommen konnte. Also es ist eine umfassende Darstellung von 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, aber eben auch 500 Millionen Jahre Erdgeschichte dieser Region. Von daher will man sagen, ist das Ruhrgebiet mehr als Industriegeschichte, obwohl wir in einem spektakulären Industriegebäude sind.
Also ich höre daraus schon sehr breit aufgestellt, das Ruhrmuseum, was das auch interessant macht. Ich habe hier Leute getroffen, die kamen aus Belgien, die kamen aus der Schweiz. Also man hat wirklich einen großen Einzugsbereich. Das ist europaweit, wenn nicht sogar weltweit einzigartig, was sich hier abspielt. Jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Ruhrmuseum. Es gibt diese orange Treppe. Und ich habe im Bekanntenkreis viele niederländische Freunde, die sagen, das ist unsere Farbe. Hat das was mit den Niederlanden zu tun? Dass diese orange Treppe, die ist ja erschreckend schön.
Ja, ich sag mal so, der Architekt der Kohlenwäsche war ja auf der einen Seite Heinrich Böllen, ein Essener Architekt, aber er war in Kooperation mit dem Rem Koolhaas. Und der Rem Koolhaas ist ein Star-Architekt aus Rotterdam, also der baut auch in Dubai und in Beijing, aber der ist eben Holländer. Und mein Vorgänger, der Uli Borsdorf, hat immer gesagt, dieses Orange der Treppe und auch von unserem Treppenhaus in der Kohlenwäsche ist die Rache der Holländer, weil die nie Fußballweltmeister geworden sind. Das stimmt natürlich so nicht. Also gemeint ist mit diesem Orange, was ja in der Nacht auch beleuchtet ist und was, wie soll man sagen, wie ein Feuerstrahl ins Museum führt. Das ist natürlich ein Zitat der Urgewalten, die hier im Ruhrgebiet ihre Kraft entwickelten. Also der Stahlabstich, die Feuergewalt, die hier im Ruhrgebiet zum Vorteil der Menschen, also weil die Menschen ernährt hat, aber auch zum Nachteil, natürlich auch die Waffenproduktion, Krupp, ich will es nicht weiter ausführen. Also das ist vom Koolhaas gedachtes Zitat an die Urgewalten des Museums. Trotzdem ist dieses Orange meiner Ansicht nach auch ein kleiner Schachzug von dem holländischen Architekten gewesen, seine Nationalfarbe hier unterzubringen.
Also ich darf dazu keine Anekdote. Ich war in München beim 2:1. Ich war im Stadion mit meiner Frau zusammen. Und bei uns erzählt man ja immer wieder, warum haben die Holländer so große Ohren oder Niederländer, weil man immer an den Ohren zieht, über die Grenze hebt und dann sagt, da drüben wohnt der Weltmeister. Das war damals der Gig des Tages.
Laat me daarom gaan, het vuur is nu nog wel te blussen. Jij hebt toch in werkelijkheid een ander op het oog. Shake hands, shake hands. Eerst hoor je, ik hou van jou, maar daarna komt de pijn. Want met liefde speel je niet, dat is het noodlot taarten. En ik geloof, dat kan toch nooit het doel der liefde zijn. Shake hands, shake hands. Goodbye. I'll be.
Das Ruhrmuseum ist auf 3 Etagen aufgebaut. Sie fangen an mit der Gegenwart und gehen dann in die Vergangenheit. Warum?
Ja, das ist uns wichtig. Das Ruhrgebiet ist ja kein politisch definierter Raum. Also wir haben ja keine Grenzen, weder Grenzen innerhalb Nordrhein-Westfalens als auch nach außen. Also die Grenzen nach Holland und nach Belgien sind nicht das Ruhrgebiet, sondern sind der Niederrhein. Und deswegen würde man sagen, ist dieses politisch nicht begrenzte und auch nicht durch politische, also wir haben zwar den Regionalverband, aber wir haben ja keine Ruhrgebietsregierung oder irgendwie sowas. Also würde man sagen, ist das Ruhrgebiet, das ist unsere These, eine Region, die ein Stück weit erst definiert werden muss. Und wo fängt das Ruhrgebiet an, wo hört es auf? Also Moers ist zur Duisburger Seite hin sicherlich eher Ruhrgebiet, weil es eben montanindustriell geprägt ist. Aber nach Westen, zum Niederrhein, ist es sicherlich eher eine bäuerlich, historisch geprägte Region. Und genauso ist das in Hagen, so ist das in Hamm, so ist das im nördlichen Ruhrgebiet in Dorsten. Also das Ruhrgebiet ist eigentlich eine industrielle Kernregion mit einer großen Peripherie in die umliegenden Landesteile. Und deswegen müssen wir erstmal, und haben wir gemeint, und ich glaube, da liegen wir richtig, definieren, was ist überhaupt das Ruhrgebiet. Und das machen wir auf der ersten Etage. Die heißt auch dementsprechend Gegenwart, weil wir da erstmal in 4 großen Abteilungen erläutern, was das Ruhrgebiet ausmacht. Es beginnt mit den Mythen, also die großen Bilder von Kohle, von Stahl, von Arbeit. Das ist das eine. Dann, wie das Ruhrgebiet, ich sag mal, heute aussieht. Das sind 700 Fotos, die die Phänomene des Ruhrgebietes zeigen, also angefangen von Strukturwandel, aber auch von Religiosität, von Kulturelementen. Und dann gibt es noch 2 weitere, also einmal die sogenannten Strukturen. Da zahlen wir mit großen Projektionen sehr anschaulich die zugrunde liegenden Strukturen, also Zahlen, wie viele Menschen arbeiteten hier oder arbeiten heute, wie ist die Region geprägt, wirtschaftlich geprägt, ökologisch geprägt. Und der letzte Bereich, das sind die sogenannten Zeitzeichen, da zeigen wir einige Dutzend aussagekräftige Exponate, die eigene Geschichten zum Ruhrgebiet erzählen. Da kommt zum Beispiel auch die sogenannte Silikoselunge oder Steinstaublunge vor, also die Lunge, an der man sieht, wie sich der Bergbau in der menschlichen Natur niederschlägt, nämlich vollkommen zerstörte Lungen von Bergleuten, die dann nicht mehr arbeiten konnten, weil sie durch die Partikel, durch die Steinstaubpartikel, die sie unter Tage eingeatmet haben, einfach nicht mehr Luft bekamen. Das ist eine, wie soll man sagen, bekannte, aber für uns auch wichtige Erzählung über das Ruhrgebiet. Und das ist die letzte Abteilung, wie gesagt, sprechende Exponate, die große Geschichten dieser Region erzählen.
Ich hab mir manches angesehen, ich war in Brüssel und Paris. Auch London ist, ich ganz gestehen, in manchen Sachen gar nicht mies. Doch wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, snobistisch und nicht wirklich flott, ich kann nur eines immer sagen, Mensch, die coolste Stadt ist mein Ruhrpott. Es fliegt die Ruhe bei uns so ruhig, wie sie nur immer fließen kann. Von Fall zu Fall, jawohl, das tu ich, seh ich mir auch die Emscher an. Ich steh am Ufer und ich danke ganz einfach dann dem lieben Gott. Es ist vorbei mit dem Gestanke, Mensch. Ne dufte Stadt ist mein Ruheport. Weil ich kein Mensch bin für die Masse, träum ich auch nicht von Napoli. Was brauche ich, ne Urlaubskasse? Ich bleibe hier mit Fantasie. Was soll ich denn bis nach Brasilien? Ich quatsche auch hier polyglott mit Multikulti-Familien. Ne bunte Stadt ist mein Ruhrpott. Nachbarn kochen den Mittagstisch über die Wäsche vom Balkon. Riecht's nach paniertem Fisch, das sind die Düfte der Saison. Ich mag Salami auf'm Teller und ne Olive zum Kompott. Das schmeckt mir einfach immer bella. Ne Gourmetstadt ist mein Ruhrpott. Da, da, da 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 pa da 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 pa da pa pa da da pa da 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 Ruhrpott.
Dann haben wir den Bereich Schaudepot.
Dann der zweite Bereich in der darunterliegenden Ebene, das ist die 12-Meter-Ebene, das ist das sogenannte Gedächtnis der Region. Da gehen wir wirklich in die Tiefen der Geschichte. Also da fangen wir wirklich an mit der Vorgeschichte. Also der erste Mensch, der hier vor, ich sag mal, 20.000 Jahren in Hagen in der Klutenhöhle entdeckt wurde. Oder der erste Homo erectus, also der hier in Essen-Vogelheim vor 250.000 Jahren eine Rolle spielt. Also es sind die lange Vorgeschichte, die dann übergeht in die römische Geschichte. Also wie gesagt, der linke Niederrhein, Moers, Krefeld, Xanten sind schon in Römerzeit besiedelt worden. Durchs Ruhrgebiet sind die Römer auf dem Weg zur Varusstadt gelaufen. Und dann gibt es die große Zeit der Karolinger, der Franken, also die Kirchenschätze, die hier entstanden in Essen, das Kloster Werden und so weiter. Dann über die ganzen frühen Zeiten der Reformation, der Aufklärung. Auch da spielte das Ruhrgebiet eine wichtige Rolle. Das ist wenig bekannt, weil das Ruhrgebiet eigentlich immer mit der Industriegeschichte nur in Verbindung gebracht werden. Und wir öffnen den Blick auf die langen 2000 Jahre vor der Industrialisierung, um dann in der letzten Etage, das ist die sogenannte 6-Meter-Ebene, auf einer Fläche von fast 1500 Quadratmetern die große Geschichte der Industrialisierung zu zeigen. Und die zeigen wir wiederum als Drama in 5 Akten. Also es beginnt um 1750 unten an der Ruhr, wo die erste Kohle gefördert wird und wo es allmählich losging und geht dann über 5 große Kapitel bis in den Strukturwandel seit den 1950er Jahren, sodass wir, wie man sagen, 200 Jahre Industriegeschichte von 1750 bis in die Gegenwart gezählt. Und so schließen wir praktisch wieder an der ersten Etage oben an, die ja mit der Gegenwart beginnt und wir hören unten mit der Gegenwart. Man hat also wirklich einen Durchgang durch Millionen Jahre von Geschichte im Ruhrgebiet erzählt. Und für uns ist auch ganz wichtig, wir zeigen immer die Kulturgeschichte, also alles, was hier passiert ist, zusammen mit der Erdgeschichte, weil wir auch eine große geologische Abteilung haben. Also wir zeigen auch immer die Bodenschätze, die hier vorhanden waren und die ja immer die Voraussetzung für das waren, was dann passierte.
Jetzt haben wir einen großen Bogen geführt. Gibt es überhaupt Unterlagen, wie das aussah, bevor der Bergbau, bevor die Industrialisierung hier stattgefunden hat? Gibt es da Zeichnungen, Bilder oder was auch immer?
Ja, die haben wir. Wir haben natürlich, also das ist immer zeitabhängig. Ich sag mal, also die ersten Zeichnungen, die ersten Pläne gibt es so ab dem 16., 17. Jahrhundert. Die haben wir auch in den Archiven. Sie dürfen nicht vergessen, es gibt ja eine ganze Reihe von großen Stadtarchiven in Duisburg, in Dortmund. Die Städte in der Hellwegzone, also Duisburg, Dortmund, Essen, auch Bochum, sind ja schon über 1000 Jahre alt. Die, wie gesagt, die Städte im linken Ruhrgebiet, also linksrheinischen Ruhrgebiet, wie Moers oder Neuss, sind schon 2000 Jahre alt. Also da gibt es natürlich historische Bestände, die sind auch erforscht und von den Ruhrgebietsuniversitäten, aber von den anderen, also da haben wir gute Quellenlagen, das konnten wir auch alles zeigen. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, da gibt es nur archäologische Funde, die aber auch, zum Beispiel in Duisburg im Stadtkern gibt es große archäologische Grabungen, in Dortmund auch. Auch diese archäologischen Funde zeigen wir. Und sodass wir eine Mischung haben aus kulturhistorischen Funden, aus Fotografien, aus Plänen, aus Zeichnungen. Also alle Exponatgattungen, die im Museum überhaupt zu denken sind, finden Sie im Ruhrmuseum. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach auch so eine faszinierende Geschichte, weil wir eben nicht nur Industriewerkzeug zeigen, sondern 2000 Jahre Geschichte plus 400 Millionen Jahre Erdgeschichte.
Die ganze Woche Arbeit, das hält doch keiner aus. Wir freuen uns aufs Wochenend, da können wir wieder raus. Wir packen unsere Sachen und fahren einfach los. Hier kann man sich erholen, das Ruhrgebiet ist groß. Hier bei uns im schönen Ruhrgebiet, wo es so viele nette Menschen gibt. In jeder Stadt gibt es hier was zu sehen, grüne Wälder und auch Seen. Wir fahren dann von Wattenscheid schnell nach Mülheim-Ruhr. In Bochum und in Essen sind die Leute auch nicht stur.
Von Dortmund bis nach Duisburg, da sagt man Prost beim Bier. Es gibt viel zu erleben bei uns hier im Revier. Hier bei uns im schönen Ruhrgebiet, wo es so viele nette Menschen gibt. In jeder Stadt gibt es hier was zu sehen, grüne Wälder und auch Seen. Und wenn nochmal der Himmel weint, gibt es für dich kein Grund zur Traurigkeit. Es gibt so viel,
hier noch zu sehen,
denn ins Reviermuseum solltet ihr auch gehen. Hier bei uns im schönen Ruhrgebiet, wo es so viele nette Menschen gibt. In jeder Stadt gibt es hier was zu sehen, grüne Wälder und auch Seen. Hier bei uns im schönen Ruhrgebiet, wo es so viele nette Menschen gibt. In jeder Stadt gibt es hier was zu sehen, grüne Wälder und auch Seen.
Dürfen wir hier nochmal ein wenig Werbung machen. Das ganze Jahr ist geöffnet bis auf 24, 25 und 31.12. Immer von 10 bis 18 Uhr. Es gibt von 4 bis 15 Euro den Tageseintritt, wenn das noch so richtig ist. Und Kinder und Jugendliche unter 18, Schüler, Studierende unter 25 haben freien Eintritt. Das wollen wir mal hier so klar und deutlich sagen. Also kommt hier nach Essen und schaut euch das an. Es hat ja ein großes Außengelände. Hier fährt sogar so ein kleines Bimmelbähnchen rum. Und ihr habt wirklich große internationale Ausstellungen hier schon gehabt. 200 Jahre Krupp, 1914 mitten in Europa, Zeitalter der Kohle. Thema Bergbau spielt ja immer eine Rolle, Land der 1000 Feuer. Was habt ihr denn jetzt noch geplant? Ich habe irgendwas gelesen, 100 Jahre Film. Also ihr spielt auch immer so ein bisschen neben den eigentlichen Schauplätzen.
Also wir haben ja einen Vorteil, dadurch, dass wir nicht ein reines Industriemuseum sind. Natürlich, wie Sie gerade sagten, spielt die Industriegeschichte, die Bergbaugeschichte eine wichtige Rolle. Und zum Abschied von der Kohle haben wir gerade diese große Ausstellung drüben in der Mischanlage gezeigt. Als Krupp 200 Jahre wurde, haben wir natürlich den Stahl gezeigt und die Geschichte dieser berühmtesten Firma Deutschlands und so weiter. Aber wir können eben auch Themen aus dem Mittelalter nehmen. Deswegen haben wir, als die Reformation 500 Jahre alt wurde, haben wir die Religionsgeschichte dieser Region, die hochinteressant ist, gezeigt. Weil hier sind auch mit den Menschenmassen, die hierhin eingewandert worden sind, sind Protestanten, sind Katholiken aus Polen gekommen. Auch das kam ja. Und wir haben natürlich auch die Zeitgeschichte. Wir haben hier eine große Ausstellung gemacht, die hieß Rock und Pop im Pott. Da ging es um die Musikgeschichte. Also Nena und Grönemeyer, die beide aus dem Ruhrgebiet kommen, wurden da gezeigt. Wir haben jetzt eine Ausstellung, gerade im letzten Jahr abgeschlossen, zur Filmgeschichte dieser Region. Und Sie kennen die alle, Marius Müller, Westernhagen und jede Menge Kohle und wie die ganzen Kultfilme der letzten 50 Jahre zum Ruhrgebiet, sagen auch die großen Schauspieler, die alle aus dem Dietmar Bär und Joachim Kroll waren auch alle hier. Also wir können eben auch bis in die Gegenwart gehen. Deswegen haben wir ein großes Spektrum an Ausstellungsthemen. Und wir planen in den nächsten 2 Jahren, im kommenden Jahr, zeigen wir nochmal eine große Ausstellung zur Erdgeschichte dieser Region, und zwar zur Eiszeit. Denn in der Eiszeit ist diese Region entstanden. Also das Ruhrtal, der Emscherbruch oder der Hellweg sind alles, die Erdoberfläche ist das Ergebnis der Zeit vor etwa 30 bis 40.000 Jahren. Das war die Eiszeit. Und in dieser Zeit liefen hier unter anderem Mammut durchs Ruhrgebiet. Und wir können aus der Eiszeithalle in Bottrop, die dann gerade umgebaut wird, in Bottrop übrigens auch mit Hilfe der RAG-Stiftung, können wir hier diese spektakulären Mammut zeigen. Freuen Sie sich drauf, ist eine Ausstellung besonders für Familien und für Kinder. Und dann im Jahr drauf, 27, das steht schon fest, werden wir eine große Ausstellung über Gesundheit im Ruhrgebiet zeigen, denn Sie dürfen nicht vergessen, das Ruhrgebiet mit den großen Verunfallungen unter Tage, mit der Knappschaft, die ja eine vielleicht die bedeutendste Gesundheitsorganisation Deutschlands ist, zeigen wir und wie soll man sagen, diese große Geschichte der Medizin, der Gesundheit, wie gesagt, die Knappschaft spielt eine wichtige Rolle, aber auch die Kliniken im Ruhrgebiet sind europäisch, wenn nicht weltbekannt, und wenn das Ruhrgebiet heute Stärke hat, dann unter anderem in der Medizintechnik und in der Medizinversorgung. Und auch diese große Geschichte zeigen wir, weil das Hygieneinstitut in Gelsenkirchen, das die älteste Einrichtung dieser Art überhaupt in Deutschland ist, wird 100 Jahre, das nehmen wir zum Anlass und machen gemeinsam mit dem Hygieneinstitut diese große Ausstellung über Gesundheit im Ruhrgebiet. Also Sie sehen, unser Spektrum ist unendlich und ich glaube, dass wir auch in 50 Jahren noch gute Themen zur Geschichte des Ruhrgebiets finden.
Ich schalte mein Radio ein, verdammt, da geht ja schöne, heile Welt. Geh das Gemüt, ist gut fürs Geld. Ja, das ist halt die große Kunst. Aber das ist nix für uns. Wir sind nicht aus Bayernland und auch nicht von der Vorderkant. Wir sind von da, wo es uns immer wieder hinzieht. Wir sind aus dem Ruhrgebiet. Oh, jo, 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 jo. Oh, jo, 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 jo. Oh, jo, oh, jo, oh, jo, oh, jo. Oh, jo, 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 jo. Die frische Luft haben wir gequalmt. Die Schlackenhalle war die Alm. Wenn ich ne Kuh sah, wurde mir schlecht.
Wichtiger Hinweis, Theo Grütter, gerade was Wasser auch betrifft. Wasser war ja auch ein Thema. Die Linek auf unserer Seite und dann hier auf der anderen Seite eben halt gab es ja dann Wasseraufbereitungsgesellschaften. Es gibt ein Exponat in Ihrer Sammlung, da wurde Wasser zum Schluss des Zweiten Weltkrieges abgekocht. Dieses Exponat hat man nach wie vielen Jahrzehnten wiedergefunden und das ist ein Teil Ihrer Sammlung hier.
Ja, lassen Sie mir noch einen kurzen Hinweis geben. Wir haben zum Jubiläum der Emscher Genossenschaft auch zwei große Ausstellungen zur Emscher, die das ja, wie man sagen, das nachhaltigste Projekt in Europa ist. Also eine Riesenleistung dieser Region gezeigt und dieses Wegglas, was Sie gerade erwähnen, das bei uns in der Dauerausstellung steht, das ist, dieses Wegglas ist ja in Gelsenkirchen auf der Deloch erfunden worden im 19. Jahrhundert als sogenanntes Einmachglas. Übrigens zeitgleich etwa mit der Konservendose in Amerika. Und dieses Wegglas hat man übrigens Speisen überhaupt erst haltbar gemacht. Eine Weltrevolution, auch aus dem Ruhrgebiet. Und dieses Wegglas erzählt die Geschichte, wie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Frau in Essen-Borbeck Angst hatte, ihre beiden gerade geborenen Zwillinge beim Bombenangriff nicht versorgen zu können. Und sie ging zur Borbecke, das ist dieser Fluss in Essen-Borbeck, schöpfte Wasser, Frischwasser, kochte das ab, damit es keimfrei wird und machte es in diesem Wegglas ein. Sie ging mit ihren Kindern bei dem Bombenangriff, das war übrigens der letzte im Ruhrgebiet, das war im März 1945, in den Bunker. Der Bombenangriff endete nach einer Viertelstunde. Sie nahm ihre Kinder und dieses Glas mit raus und stellte es bei sich in den Keller. Und dann im Jahre 1994, als wir im Gasometer Oberhausen die Ausstellung Feuer und Flamme, die erste große Ausstellung zur Ruhrgebietsgeschichte konzipierten, kam ein Bekannter von ihr, der Chefredakteur der Borbecker Nachrichten, zu uns und brachte uns dieses Wasserglas. Er war nämlich bei ihr eingeladen zum Essen. Im Keller wollten sie eine Flasche Wein entkorken und da sah er dieses Glas. Und er fragte sie, wie kochst du eigentlich auf Wasser ein? Und da fiel ihr nach 40 Jahren diese Geschichte wieder ein. Und das ist eines dieser sprechenden Exponate, die ich vorhin genannt habe, die natürlich diese ganze Geschichte der zerbombtesten und zerstörtesten Region im Zweiten Weltkrieg, nämlich des Ruhrgebietes, hat. Also die Angst vor den Bombenangriffen. Und das ist eine kollektive Erinnerung, die etwa in der Generation meiner Mutter eine ganz wichtige Rolle spielt. Und so zeigen wir zentrale Erfahrungen und Erinnerungen zum Ruhrgebiet. Und dieser Bombenkrieg gehört natürlich dazu. Und deswegen ist dieses unscheinbare Exponat, was nur Wasser in einem Einmachglas zahlt, natürlich ein ganz wichtiges, sprechendes Exponat unserer Geschichte.
Theo Brücker, ist das dann auch eine Objektpatenschaft? Kann man die damit eingehen? Ich habe mir nämlich was mitgebracht. Ich habe mir ein Stück Kohle mitgemacht mit zwei Augen und einem Helm auf. Das wäre jetzt so eine Objektpatenschaft in dem Sinne, was man so annehmen darf.
Ja, man kann bei uns auch Objektpatenschaften eingehen. Ich glaube, von 50 Euro bis 500 Euro, da haben wir, wie man sagen, auch berühmte Persönlichkeiten. Herr Oberbürgermeister Kufen und Bärbel Berghoff-Vodopia, die Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung, aber auch der Sternekoch Nelson Müller, also die alle schon Patenschaften für bestimmte Exponate übernommen haben. Und jeder hat die Möglichkeit, bei uns im Schaudepot mit einer Erinnerungstafel, so ähnlich wie bei Schalke, wenn man dort tätig wird, kann man auch bei uns Patenschaft übernehmen und wird dort gewidmet mit einer eigenen Tafel im Schaudepot. Kommen Sie ins Schaudepot, kommen Sie in unsere Sammlung, suchen Sie sich ein Exponat aus, geben Sie eine kleine Spende, wie gesagt ab 50 Euro und werden Sie Pate im Ruhrmuseum. Wir danken Ihnen dafür und Sie werden dafür auch geehrt.
Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Jahr. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal werden alle Träume wahr. Zeit bedeutet gar nichts, woran du glaubst in Wirklichkeit. Ich weiß, du wirst noch lange weitergehen. Vergiss die Angst, lass einfach los, dein Leben ist halt viel zu schön.
Kommen wir noch mal zu Ihnen zum Abschluss, Professor Dr. Heinrich Theodor Grütter, Theo Grütter kurz. Zum 31.10.25 hören Sie und auch Professor Dr. Noll im Bereich der Stiftung Zollverein auf. Sie selbst machen dabei als Museumsdirektor weiter. Es hieß zuerst 31.12. Jetzt Neuigkeiten.
Ja, ich mache noch ein halbes Jahr weiter, also bis Ende März im Ruhrmuseum als Ruhrmuseumsdirektor. Das hängt einfach damit zusammen, dass meine Nachfolge erst dann aus ihrem bestehenden Vertrag herauskommt und sich das deswegen ein bisschen verzögert. Und wir wollen natürlich einen guten Übergang bekommen und deswegen mache ich so lange, bis sie dann kommt, mache ich hier weiter und bin ich auch nicht undankbar drüber, weil Sie kennen das. Am Ende ist noch so viel zu tun und so viel zu regeln, dass man eigentlich froh hat, wenn man so eine kleine Verlängerung bekommt und da seine Altlasten noch zu Ende bringt. Dann freue ich mich aber auch auf meinen Ruhestand, weil ich bin jetzt auch inzwischen schon 68 geworden und dann irgendwann ist es auch gut und dann freut man sich auch, wenn man wieder Zeit hat.
Wir dürfen hier sagen, Christoph Tesche wird dann Nachfolger schon mal für Zollverein, für die Stiftung. Ihren Nachfolger fürs Museum, den erfahren wir dann später. Ich darf zwei Warnungen aussprechen. Da schließt sich wieder der Bogen. Orange, die Treppe orange. Auf Mallorca gibt es im Moment einen orangen Alarm, weil da so viel Wasser runterkommen soll. Wenn Sie jetzt im Januar dahin fahren und Ihren Spanischkurs machen, Sie machen keinen Mallorquin-Kurs.
Nein, also ich wollte eigentlich nach meinem Ausscheiden einen längeren Sprachkurs auf Mallorca, meinen Spanisch-Sprachkurs, weil das, wie man sagt, meine Trauminsel ist und ich da seit 37 Jahren hinfahre und mich leider mit den Freunden dort nicht in der Sprache verständigen kann. Ich werde kein Mallorquin lernen, sondern ordentliches Spanisch, weil die Menschen, mit denen ich dort zu tun habe, nicht Separatisten sind, sondern sich als Spanier empfinden. Aber ich werde jetzt im Januar nur einen kleinen Crashkurs von 2 Wochen machen und alles Weitere dann auf die Zeit verschieben, wenn ich wirklich im Ruhestand bin. Also das läuft ja auch nicht weg. Ist eines der vielen Pläne, die ich für meinen Ruhestand habe, ja.
Also nach 4 bestehen Sie schon mal una cerveza, por favor. Das geht. Sie.
Una cerveza, una caña. Also die Bestellaufträge für Alkoholiker kann ich schon, aber ich will ja mehr können und das wird jetzt gelernt.
Sie haben ja gesagt, kein Bier vor 4. Hat das was mit Schalke 04 zu tun? Oder ist das nur so der Spruch, dass man nicht am frühen Morgen schon anfängt?
Wahrscheinlich ist das aber auf Schalke erfunden worden, wobei ich den Schalke noch zutraue, dass sie schon morgens um 4 Bier trinken. Also von daher, glaube ich, kommt irgendwo anders her, nicht von uns.
Grütter, zum Abschluss, ein Lebensmotto. Gibt es irgendwas? Sie wollen noch Bücher schreiben, Sie wollen noch weiter an der Uni auch den Professor machen. Gibt es sonst noch ein Lebensmotto, was Sie unseren Leuten, den Hörerinnen und Hörern, auf den Weg geben können?
Ja, ich glaube, das, was ich hier im Ruhrgebiet gelernt habe, dass das Wichtigste ist Zusammenhalt und füreinander einstehen. Und das ist, glaube ich, die DNA des Ruhrgebietes. Das hat uns über lange Zeit begleitet, hat uns, glaube ich, auch den Abschied vom Ruhrgebiet ein Stück weit erleichtert. Also hier gab es eben keinen Zusammenbruch wie in England oder in Nordfrankreich, sondern würde man sagen, wir haben zusammengehalten und deswegen, und zwar über die Klassen und Schichten hinaus. Also ich bin ja kein Bergmann, ich bin kein Arbeiter, sondern ich habe studiert im Ruhrgebiet. Aber trotzdem, würde man sagen, fühlte ich mich immer allen Schichten eng verbunden und das ist unsere Stärke und ich hoffe, dass wir das auch in der Zeit nach dem Bergbau, die er jetzt begonnen hat, beibehalten und diese Werte, dass wir die hochhalten, Solidarität, Zusammenhalt, Kameradschaft und wenn das, wie man sagen, unser Lebensmotto bleibt, dann hat diese Region nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine große und gute Zukunft.
Dann können wir zum Abschluss sagen, ein Niederländer, der bei Rot-Weiß Essen gespielt hat, ich danke Sie, Glück auf.
Ja, ich glaube, da gibt es eine Antwort drauf, aber der Willy Lippens dann gesagt hat, aber ich habe die jetzt nicht parat. Wie ging die?
Der Schiedsrichter hat gesagt, ich verwarne Ihnen.
Ich verwarne Ihnen. Und da sagte Willy Lippens nämlich, ich danke Sie. Wir haben übrigens hier auch eine große Ausstellung zum Fußball gemacht, Mythos und Moderne, Fußball im Ruhrgebiet. Also, und Sie, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, also fußballaffin bin ich auch. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil im Ruhestand. Ich kann jetzt wirklich zu jedem Heimspiel von Schalke gehen. Und weil wir nächstes Jahr ja wieder erste Liga spielen, kann ich dann auch wieder international unterwegs sein, nach Valencia, nach Madrid fahren, weil Schalke ja in kürzester Zeit wieder international Europapokal spielt. Also Sie sehen, alles wird gut.
Das lassen wir so stehen. Glück auf.
Glück auf.
Mit Leib- und Fußballseele hat sich der Ruhr-Museumsdirektor Theodor Grütter dem Ruhrpott verschrieben. Das spiegelt sich wieder in zahlreichen Themenausstellungen. Die Besucherinnen und Besucher können sich freuen auf eine umfangreiche Sammlung und Geschichte des Ruhrgebiets. Einen kleinen Einblick konnte Harald Hau gewinnen auf Zeche Zollverein in Essen. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
Wir fahren wieder ein, wir kehren heim. Stahl und Stein für die Ewigkeit, Energie und Kohle für alle Zeit. Haben wir geglaubt, doch schon über Nacht hat man auf den Pütt den Deckel drauf gemacht. Der Schacht verlassen und leer. Die Räder drehen sich nicht mehr. Zeche Zollverein. Wir fahren wieder an. Jetzt Ideen und lässt über Tage Arbeit auferstehen. Er fördert Kunst und Design und alle fahren wieder ein. Zeche Zollverein. Wir fahren wieder. Das Symbol für die Kraft der Region. hat sich nicht gewehrt. Neues Leben ist wieder eingekehrt. Zeche, Zollverein, wir fahren wieder ein, wir kehren wieder heim. Zeche, Zollverein, wir fahren wieder ein.
Funk näher dran.
Ruhrpott, Ruhrpott. Ruhrpott, Ruhrpott. Ruhrpott, Ruhrpott. Ruhrpott, Ruhrpott.
Schönen Tag noch sagen wir, so sind wir, so sind wir. Wir sind hart, wir sind echt und wir leben hier nicht schlecht. Hier wird gefeiert, oh, und mal hoch. Wenn die anderen liegen bleiben, dann sind wir schon an der Schippe in
Ruhrpott, Ruhrpott.
Wir sind Macher, echt vom Fache und wir kommen gleich zur Sache. Wir sind immer gut drauf, reißen auch das Maul mal auf in
Ruhrpott, Ruhrpott.
Hey, Ruhrpott-Spörter, hier sind echte Fußballgötter. Der Pott gehört hierher,
so wie wir, so wie wir. Wie heißt der Pott? Ruhrpott.
Lecker, 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 lecker.
Ruhrpott, Ruhrpott.
Lecker, 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 lecker.
Ruhrpott, Ruhrpott.
Himmel und Erde, zwischen Hopfen und Malz.
Wir sind Pott, wir sind Deckel, in der Suppe das Salz.
Currywurst im Fritten, Flattermann und Pilz. Lecker, lecker, echte Frische, wir tun Butter bei die Fische im
Ruhrpott, Ruhrpott.
Dieser Pott macht uns munter, Ruhrpott macht das Leben bunter. Heute ist die ganze Welt auf den Ruhrpott eingestellt.
Wie heißt der Pott? Ruhrpott.